So, schönen guten Abend. Ich denke, auch wenn vielleicht noch welche kommen, fangen wir einfach schon mal an. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum hiesigen Panel Gesundheitswirtschaft und Pflege. Wie kann die Digitalisierung uns helfen? Die formale Begrüßung hat oben schon stattgefunden mit großem Pompom. Der berühmte Roman von Max Frisch beginnt mit dem Satz, ich bin nicht Stiller. Ich beginne heute mit dem Satz, ich bin nicht Kai Kranich. Das tut mir leid. Kai Kranich, der eigentlich für die Moderation am heutigen Abend angekündigt war, ist leider aus unglücklichen Umständen verhindert. Ich mache das gerne, springe gerne ein. Mein Name ist Martin Strunten. Ich führe Sie heute hier durch den Abend. Kurz zu meiner Person, ich bin in der hiesigen Staatsregierung zuständig für Telemedizin und habe insofern eine gewisse Nähe zu dem Thema, habe auch in der Sächsischen Union einen Fachausschuss zum Thema Netzpolitik geführt, was das Thema Digitalisierung auch mit beinhaltet, bin insofern auch vertraut mit Denkfabrik und dem Format der hiesigen Diskussion. Digitalisierung, ich will kurz thematischen Einstieg geben, ist allen, glaube ich, klar, ist längst kein Schlagwort mehr. Digitalisierung findet statt, bei jedem in der Handtasche oder in der Hosentasche. Digitalisierung ist beispielsweise in der Musikbranche komplett durch. Das Musikgeschäft funktioniert völlig anders als noch vor 10, 15 Jahren. Da hat die Digitalisierung zugeschlagen. Die Erwartungshaltung der Menschen, der Kunden ist vollkommen verändert. Heutzutage wird selbstverständlich erwartet von den normalen Bürgern, dass eine Firma, dass der Staat einen Online-Ansatzpunkt hat. Es wird wie selbstverständlich erwartet, dass man mit den entsprechenden Menschen irgendwie elektronisch in Interaktion treten kann, dass man eine E-Mail schicken kann, dass man ein Bild vorbeischicken kann. Frage des heutigen Abends. Wie sieht es denn im Gesundheitssystem damit aus? Wie komme ich denn an meinen Arzt heran elektronisch? Die Realität ist, Sie gehen analog zum Arzt. Der Arzt untersucht Sie, ganz normal, von Mensch zu Mensch. Das ist auch für viele gut und richtig. Der Arzt gibt Ihnen ein Rezept, analog. Damit gehen Sie zur Apotheke und bekommen analog Ihre Arzneimittel. Im Hintergrund die Abläufe, die Sie als Patient nicht unbedingt mitbekommen, funktionieren auch überwiegend schriftlich analog. Die Frage ist, muss es so sein? Wenn wir ins europäische Ausland gucken, Österreich hat eine vollständige elektronische Patientenakte. Dort kann der Patient von zu Hause seine eigenen Daten und Einträge lesen, sehen und freischalten und bestimmen. Schweden, staatliches Gesundheitssystem, dort kann jeder über ein Online-Portal sich seinen Arzt suchen und seinen Termin buchen. Beispiel Schweiz. Dort verlangen die Versicherungen von ihren Versicherten, dass sie zunächst mal über ein Telecenter Kontakt aufnehmen, um zu gucken, ob man die Krankheit so irgendwie, bevor der Arztbesuch stattfindet. Will sagen, überall ist möglicherweise Telekommunikation im Gesundheitssystem stärker etabliert als in Deutschland. Die Frage, die sich stellt, ist, sind wir hier die Penner oder die verschlafen haben oder sind wir möglicherweise glücklich oder behutsam gewesen und warten einfach ab, was noch kommt und wo wir uns was Gutes und Vernünftiges packen können. Was kann Telemedizin? Was wird Telemedizin? Was kann Telemedizin nicht? Das sind die Fragen des heutigen Tags. Ich will kurz die Methode erklären, wie wir diskutieren dazu. Wir haben drei Spitzenvertreter des deutschen Gesundheitssystems, die uns Input geben und mit denen wir unmittelbar sprechen können. Wie funktioniert das miteinander sprechen? Jeder von Ihnen ist nach den Inputs eingeladen, aufgefordert, Fragen zu stellen. Sie müssen dazu nicht irgendwo in den Reihen stehen bleiben. Sie können ganz herzlich gerne hier mit, sonst sollen Sie auch, an den Tisch kommen. Wer eine Frage hat, kommt hierher, diskutiert ganz normal mit den Podiumsteilnehmern sein Thema. Wenn der Nächste kommt, kann er sich hier in Position bringen. Wir merken es dann, es wird meine Aufgabe sein, zu gucken, dass die Schlange nicht allzu lang wird. Aber dem Grunde nach gilt Tanzstundenprinzip, wer drankommen möchte, klatscht ab. Los geht's. Der Erste Spitzenvertreter des deutschen Gesundheitssystems, Frau Staatsministerin Barbara Klepsch. Sie sind, das muss man der Transparenz halber sagen, meine Chefin im Alltag. Heute Abend gehöre ich aber nicht Ihnen, heute Abend gehöre ich hier dem Publikum. Sie haben einen Schwerpunkt gesetzt für die Staatsregierung im Bereich Telemedizin. Sie sind aber auch über 10 Jahre Oberbürgermeisterin gewesen, große Kreisstadt Annaberg-Buchholz. Auch da wissen Sie, wie die Leute vor Ort ticken, was der Bedarf ist, wie es läuft. Bitte schön.
Wo stellt man sich denn am günstigsten hin, ohne jemanden?
Drehen Sie mir den Rücken zu.
Ja, vielen Dank, Herr Strunten. Ich denke, es ist ganz gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass Sie Mitarbeiter in meinem Haus sind, und ich glaube, das sollte heute Abend auch Ihren Gesprächsinhalt immer ein Stück im Blick haben. Ich würde als erstes mal alle die bitten, die Ü50 sind, im Osten aufgewachsen, einfach mal die Augen schließen. Und jetzt sehen Sie Ihr Krankenhaus ganz in Ihrer Nähe und gleichzeitig, und da können alle jetzt den Blick mit öffnen, sehen Sie das Krankenhaus in Ihrer Nähe, wie es heute aussieht. Und ich glaube, daran wird sehr, sehr deutlich, was in den letzten Jahren, und ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, auch wenn man sagt, mit Erfolge kann man keine Wahlen gewinnen. Aber ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, was in den letzten Jahren in dem Bereich Gesundheitswesen im Freistaat Sachsen geworden ist. Allein nur mal bei unseren 79 Krankenhäusern sind über 5 Milliarden Euro reingeflossen. Nun können wir natürlich da nicht stehen bleiben und sagen, alles wunderbar, das Thema ist erledigt. Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, den Blick sollte man immer wieder auch in diese Richtung einfach mal richten. Nun haben sich unsere Koalitionäre 2014 ganz klar bekannt, und da zitiere ich aus unserem Koalitionsvertrag: wohnortnahe, qualitativ hochwertige und bezahlbare gesundheitliche Versorgung für alle Bevölkerungsgruppen. Nun ist mein Ministerium, das Sozialministerium, breit aufgestellt, und ich freue mich, dass meine Vorgängerin Helma Oros mit da ist, weil ich glaube, besser kann man das Ministerium nicht umschreiben, als zu sagen, dort laufen die Fäden zusammen, es sind so viele Themen, die sich dort abspielen oder die sich dort wiederfinden, und man hat es so schön umschrieben, von der Wiege bis zur Bahre, und ich glaube, genau das bringt es immer auf den Punkt. Und da gehört das Thema der medizinischen Versorgung als einen großen Schwerpunkt mit dazu. Medizinische Versorgung, gesundheitliche Versorgung für alle Bevölkerungsgruppen. Um das sicherzustellen, bedarf es sehr, sehr vieler Schwerpunkte. Das ist Gesundheitsförderung stärken, Impfquoten erhöhen, der 20-Punkte-Programm zur Sicherstellung der Ärzteversorgung im ländlichen Raum. Das ist das Thema Netzwerk Ärzte für Sachsen. Hier finden sich sehr viele Partner wieder. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, weswegen wir heute hier sind, das ist das Thema der Digitalisierung im Gesundheitswesen, und es ist das Thema der Telemedizin. Telemedizin bedeutet, Abläufe zu strukturieren, Abläufe zwischen Arzt, Facharzt, Patient, Apotheker, Krankenhaus einfacher und auch schneller zu gestalten. Nun habe ich, Herr Strunten, bevor ich damals Oberbürgermeisterin war, noch viel zuvor auch in einem Krankenhaus gearbeitet. Und ich kann mich an den ersten Computer erinnern. Der erste Computer hat damals einen ganzen Raum gefüllt. Und die Abwärme des Computers, damit konnte man die gesamte Etage heizen. Vor 33 Jahren erreichte die erste E-Mail, damals die Universität in Karlsruhe. Und das vor 33 Jahren. Wenn wir uns heute umschauen, Smartphone, Internet, alles nicht mehr wegzudenken. Und genau bei dem Thema Digitalisierung, Telemedizin im Gesundheitsbereich, wird es uns so gehen, dass es auch dort nicht mehr wegzudenken ist. Nun möchte ich aber ein Stück bremsen. Denn, und davon bin ich überzeugt, wenn wir von Digitalisierung im Gesundheitswesen, wenn wir von Telemedizin sprechen, dann soll und dann darf der Arzt, das medizinische Personal, nicht ersetzt werden. Ganz im Gegenteil. Uns geht es nicht darum, Maschine statt Arzt, sondern es geht darum, Arzt und Patient soll im Kontakt bleiben. Es geht darum, letztlich Behandlung zu unterstützen. Und wenn wir von Telemedizin sprechen, dann sprechen wir oft oder eigentlich auch von Telekommunikation. Heute selbstverständlich, dass Fachärzte Röntgenbilder, Daten austauschen, sie miteinander besprechen. Diabetiker können Körperwerte per App sammeln, übertragen dann diese per App gesammelten Daten mit Programmunterstützung strukturiert an den Hausarzt und auf dieser Grundlage erfolgt dann eine Auswertung und die auch als telemedizinische Beratung. Oder bei den Epileptikern laufende Hirnstrommessungen können einen drohenden Anfall vorhersagen. Der Facharzt kann rechtzeitig angefunkt werden und eben auch angerufen werden und es kann reagiert und geholfen werden. Die Digitalisierung, die Telemedizin soll den Sprechenden, soll die sprechende Medizin letztlich unterstützen. Das Thema Vernetzung ist uns bei Telemedizin wichtig. Auch hier wenige Beispiele, die im Freistaat Sachsen bereits als Netzwerk funktionieren oder im Aufbau sind. Das ist das Schlaganfallnetzwerk, das ist das Antibiotikanetzwerk, erst vor kurzem mit dem St. Georg-Klinikum in Leipzig vereinbart. Oder eben auch Kardionetzwerk, wo Krankenhaus, Patient, Praxis miteinander im Austausch sich befinden. Und wenn wir von Vernetzung sprechen, dann war ich vor 14 Tagen in Dresden bei einem ganz jungen Unternehmen. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Die Firma heißt Was hab ich? Dort sind überwiegend junge Mediziner, 1000 Mediziner, die sich ehrenamtlich zusammengeschlossen haben, um ärztliche Diagnosen in Alltagssprache zu übersetzen. Und auch das eine gute Vernetzung, denn für jeden Arzt ist ein gut aufgeklärter Patient wichtig und nicht, wenn der Patient sich dann nur bei dem Thema Google-Arzt informiert und dann vielleicht nur mit Halbwahrheiten kommt. Aus Sicht des Freistaates Sachsen unterstützen wir viele Projekte. Wir unterstützen unter anderem in Leipzig eine Klasse, die sich jetzt gerade bildet, eine Start-up-Klasse. Sie haben vielleicht von der Gründerschmiede oder von dem, von der Gründerküche SpinLab gehört. Dort haben wir eine Ausschreibung gemacht zum Thema E-Health. 130 junge Unternehmen haben sich dort gemeldet. So viel, zumindest hat man uns das gesagt, wie bei keiner anderen Ausschreibung. Man sichtet jetzt und es wird dann mit einer ausgewählten Klasse das Thema E-Health begleitet werden, wo wir hoffen, dass dort neue Ideen im Bereich Digitalisierung, Telemedizin dann wachsen können. Wissenschaftliche Projekte werden unterstützt, aber auch nicht wissenschaftliche Projekte, also die in eine effektive Praxis, Alltagstauglichkeit schneller überführt werden sollen. Insgesamt gibt der Freistaat Sachsen 10 Millionen im Doppelhaushalt an Landesmitteln aus und zusätzlich durch die Europäische Union bis zum Jahr 2020 weitere 30 Millionen. Also Sie sehen, an Geldern, ich denke, das kann ich jetzt mal so sagen, mangelt es nicht. Ideen sind weiter gefragt, Ideen liegen vor, wir wollen sie gut mit begleiten. Nun klingt das alles sehr optimistisch, das ist es auch, Aber natürlich gibt es die ein oder andere Herausforderung, die steht. Das sind Schnittstellen, Themen. Das ist auch Akzeptanz bei dem einen oder anderen. Aber ich glaube, wir befinden uns hier auf einem guten Weg, auf einem Weg. Wir brauchen sehr, sehr viele Partner. Und ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei dem Forum heute mit dabei zu sein, und hoffe und wünsche mir, dass wir gut in die Diskussion kommen und vielleicht auch hier zur Denkfabrik neue Ideen entstehen, neue Ideen wachsen können. Also damit aus Sicht des Sozialministeriums zum Thema Telemedizin, Digitalisierung, quasi so ein erster Input.
Herzlichen Dank. Wir kommen zur zweiten Spitzengröße des deutschen Gesundheitssystems. Frau Dr. Rita Weidauer kommt vom Unternehmen Pfizer. Weltweit knapp 200.000 Beschäftigte, in Deutschland 2.000. Sie sind verantwortlich als Sales Director Hospital, heißt Verkaufsleiter für den Bereich Kliniken. Sie haben aufgrund Ihrer Vita die klinische Brille auf, aber Sie haben natürlich auch aufgrund Ihrer Zugehörigkeit zu dem Unternehmen die Unternehmerbrille an. Und ich glaube, die Kombination von beiden ist das für unser Forum Spannende. Vernetzung, das ist Ihr Thema. Vielen Dank.
Wunderbar. Bitte schön. Vielen Dank für die nette Einführung und einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Und ja, auch die Möglichkeit, dass ich hier als Vertreterin des pharmazeutischen Unternehmens Pfizer, wir sagen Pfizer, weil es ein globales Unternehmen ist, global agierendes Unternehmen ist, mit Ihnen über das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ja diskutieren kann. Und wie es heute schon angekündigt war, so treffend, geht es natürlich um die Chancen und die Grenzen der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und ja, es ist richtig, ich habe so ein bisschen die Krankenhausbrille auf, weil ich dafür aktuell verantwortlich bin. Aber ich habe auch viele Jahre im niedergelassenen Bereich für das Unternehmen Pfizer gearbeitet. Insofern glaube ich, dass ich zwei Brillengläser habe oder haben kann heute Abend. Ja, was heißt denn Digitalisierung für uns? Das heißt natürlich nicht nur Telemedizin, sondern das heißt vor allen Dingen auch Vernetzung sektorenübergreifend. Das heißt also Vernetzung vom Krankenhaus in den niedergelassenen Bereich. Es heißt aber auch neue Therapiemöglichkeiten eröffnen und vor allen Dingen auch ja, die Gesundheitskompetenz jedes Einzelnen bei uns hier in Deutschland zu erhöhen. Und wenn ich jetzt mal mit Vernetzung im Gesundheitssystem anfange, gerade sektorenübergreifend, ist es ja so, dass sowohl das Krankenhaus als auch jede Arztpraxis, jede Apotheke digitale Daten verwendet, aber oft fehlt die Verlinkung untereinander. Und wir als Teil der pharmazeutischen Industrie glauben, dass das E-Health-Gesetz einen wesentlichen Beitrag für uns als Patienten in der digitalen Welt bringen wird. Nämlich die elektronische Patientenakte, wie Sie sie auch schon vorher erwähnt haben, gibt es in anderen Ländern. Bei uns soll sie jetzt dann hoffentlich endlich eingeführt werden, was einen wesentlichen Vorteil für uns alle bringen kann, weil dort sind nämlich alle wichtigen Daten gespeichert, natürlich auch Notfalldaten, aber auch Daten sozusagen, wie ist dann unser Impfstatus oder zum Mutterschutz verschiedener Daten. Und wir glauben, das ist sehr, sehr wichtig und wertvoll für uns. Wo wir, glaube ich, noch wesentlichen Nachholbedarf haben, ist in den Entlassbriefen aus der Klinik in den niedergelassenen Bereich. Da ist es wichtig, dass wir da bald eine digitale Form haben, sodass der weiterbehandelnde Arzt im niedergelassenen Bereich sehr schnell die Informationen hat und nicht erst nach 14 Tagen, einer Woche oder vielleicht nur Papierform und so, sage ich mal, auch Fehler auftreten können. Das sehen wir als wichtigen Aspekt an. Auch die elektronische Gesundheitsakte-Karte sehen wir als sehr, sehr wichtig an, weil dort natürlich gerade aus pharmazeutischer Sicht der Medikamentenplan für jeden einzelnen Patienten strukturiert dargestellt ist und uns natürlich auch die Arzneimitteltherapiesicherheit sehr, sehr am Herzen liegt. Was hilft ein Medikament, wenn es falsch eingenommen wird oder die Daten falsch übertragen werden und man so trotzdem Behandlungsfehler hat? Also das ist die eine Seite der Medaille, die sehr wichtig ist. Telemedizin hat Frau Klepp schon sehr ausführlich erläutert, ist natürlich auch ein Thema im Krankenhaus, aber aus unserer Sicht noch nicht so weit fortgeschritten, dass man da heute große Statements erwarten kann. Aber es wird ein Thema sein, gerade wenn es darum geht, aus universitären Einrichtungen Informationen an angeschlossene Krankenhäuser in ländlichen Bereichen zu übertragen und natürlich auch so Kompetenz von wirklich Universitätsprofessoren einzufordern. Das wird ein Teil der Zukunft sein. Digitalisierung heißt auch eben neue Therapieoptionen und da geht es aus unserer Sicht darum, dass man nicht nur die Daten der klinischen Studien, woran, sage ich mal, Patienten teilnehmen, sondern auch Daten, die beim Hausarzt oder beim Facharzt liegen, so miteinander verlinkt, dass im Prinzip jeder Patient auf eine maßgeschneiderte, eine, wie man sagt, personalisierte Arzneimitteltherapie oder Medizin sich freuen kann. Und das ist im Prinzip unsere sozusagen auch pharmazeutische Brille, wo wir sehr aktiv sind, sei es bei seltenen Erkrankungen oder sei es in der Krebstherapie, wo wir als Unternehmen Pfizer, da auch global sehr an sehr vielen Projekten arbeiten. Und das letzte meiner Statements finde ich ein ganz, ganz wichtiges, ist es nämlich die eigene Gesundheitskompetenz zu stärken. Das heißt also, dass wir selber für uns verantwortlich sind, über Gesundheitswissen informiert zu sein. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass im Prinzip Wissen über Gesundheit ein wichtiger Faktor ist, Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Das heißt also, wer selbstbestimmt gut informiert ist und das nicht nur über Google oder über Apps, sondern auch über, sage ich mal, Foren, die jetzt die pharmazeutische Industrie anbietet und nicht nur fachspezifische Foren, sondern auch für jeden Einzelnen zugänglich. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sowohl diagnostische Verfahren oder Therapiemöglichkeiten oder über das Krankheitsbild allgemein viel zu erfahren, sich weiterzubilden und dass so jeder von uns die Möglichkeit erhält, sein eigenes Wissen sozusagen zu optimieren. Das ist kurz mein Statement aus Sicht der pharmazeutischen Industrie zur Digitalisierung.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Weidauer. Die dritte Spitzengröße des deutschen Gesundheitssystems, Herr Rainer Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken. Sie stehen an der Spitze einer Unternehmensgruppe, zwei Kliniken, mehrere Pflegeeinrichtungen, MVZ. Sie unter Ihrer Verantwortung laufen 53.000 ambulante Behandlungen, 36.000 stationäre Behandlungen im Jahr. Das ist ein Mann der Praxis, das ist sozusagen Medizin vor Ort. Sie haben in der Vorbesprechung gesagt, ich bin gerne Letzter, kann ich gut reagieren. Habe ich aufgehorcht, Krankenhaus, ist die Telemedizin noch nicht ganz fortgeschritten? Ich glaube, da werden Sie widersprechen, oder?
Mal sehen, was kommt. Ja. Ja, also ich komme aus dem sogenannten ländlichen Bereich. Ich darf mal die Frage stellen, wer von Ihnen kommt denn aus Dresden, Leipzig oder Chemnitz? Das habe ich fast erwartet. Also der ländliche Bereich, das ist da, wo die Wölfe zu Hause sind. Und das ist da, wo ein Kollege aus der Uni mal sagte, das ist die Hinterlausitz. Sehen wir natürlich nicht so. In dieser Region leben in zwei Landkreisen 500.000 Menschen. Das ist so viel wie in Dresden. Und wenn wir dann noch die Sächsische Schweiz dazu nehmen, die mittlerweile auch zu unserem kleinen Einzugsbereich dazugehört, kommen noch ein paar hunderttausend, mindestens 100.000 dazu, würde ich mal sagen. So, und da wollen wir uns wohlführen. Hier gibt es jetzt noch ein anderes Forum. Da geht es auch um dieses Leben im ländlichen Raum. Und wir wollen uns wohlfühlen und fühlen uns wohl. Der Landkreis Bautzen, in dem ich jetzt zu Hause bin, der hat eine größere Wirtschaftskraft als die Residenzstadt Dresden. Und wenn Sie sich jetzt mal angucken, wo ist denn da bitteschön der ländliche Raum? Dieser Landkreis, der hat also Ortschaften, die haben 890-900 Einwohner. Das ist richtig ländlich. Das ist noch eine selbstständige Gemeinde, die kleinste Gemeinde im Landkreis Bautzen, die kleinste im Landkreis Görlitz, 800 Einwohner. Wo kommt denn darum alles in der Welt diese Wirtschaftskraft her? Es ist schlichtweg so, dass ein Landkreis nicht Landkreis ist und ländlich ist nicht ländlich. Ich habe damit mal angefangen. So, wir wollen die Zukunft absichern und das ist ja unsere Aufgabe hier. Und ich glaube, dass uns das gut gelingen wird, auch dann, wenn wir in Ortsteilen mit 500 Einwohnern leben. Ich habe also voller Freude eine ärztliche Mitarbeiterin unseres Hauses hier entdeckt. Es ist eine, die also einen ganz, ganz schönen Bereich abdeckt, nämlich die Geburtshilfe. Und nun fange ich mal an zu spinnen. Ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass es eine tolle Sache wäre, wenn wir eine digitale Entbindung erleben würden, eine Online-Entbindung oder gar ein 3D-Baby, weil da doch wesentliche Dinge des menschlichen Zusammenlebens vorher fehlen würden. Telemedizin findet bereits statt, findet Anwendung, das ist richtig. Aber ich würde behaupten, bin ich nicht alleine, dass die deutschen Systeme der Wirtschaft in Anführungszeichen, mal mindestens 10 Jahre hinterherhinken mit der Anwendung. Vielleicht sind es auch 12 Jahre, vielleicht sind es nur 5 Jahre, das weiß ich nicht so genau. Ich selber bin nicht besonders EDV-affin, aber wir kommen ohne diese Dinger nun mal nicht aus. Fußfessel, eine elektronische, das Ding kann auch Blackberry oder Notebook oder sonst irgendwas heißen. Sie sind immer und rund um die Uhr erreichbar. Ich bin der Meinung, dass Digitalisierung in Zukunft Pflege und Medizin, also Pfleger und Medizin entlasten wird, entlasten muss und vor allen Dingen auch entlasten kann, wird es aber nie ersetzen. Nochmal das Thema der Kontakt zum Patienten. Selbst dann, wir haben ja ein Modell laufen, sage ich gleich nochmal was dazu. Wir sehen den Patienten, die Ärzte sehen den Patienten, die Ärzte sehen sich und dennoch ist das was ganz anderes. Es gibt aber auch Dinge, wo wir sagen, also diese Art von Sehen reicht uns nicht und sie reicht doch. Telepathologie würde ich persönlich dazu nehmen, Teleradiologie. Ja. Das deutsche Gesundheitswesen, da widerspreche ich jetzt möglicherweise so ein bisschen der Firma Pfizer, das deutsche Gesundheitswesen reagiert und die Reaktion ist dann sehr, sehr teuer, weil wir viele, viele Anbieter haben und die Kunden oder die Patienten uns drängeln. Würden wir als Gesundheitswesen agieren, würden wir bestimmen, was wir brauchen und was wir den Patienten anbieten und könnten für die Allgemeinheit sehr, sehr viel Geld sparen. Kern- und Angelpunkt für mich ist also eine gemeinsame Database. Gematik nennen wir das in Deutschland. Das ist eine Riesenblamage, finde ich. Wir arbeiten seit 10-12 Jahren, haben viel Geld ausgegeben. Herr Strunden kennt das schon von mir. Also wenn am 1.7. Das Ding funktionieren soll, dann wäre das ja schön. Ich glaube es erst, wenn es denn da ist, wenn es funktioniert. Wir warten es mal ab, wir sind positiv gestimmt. Die Österreicher haben uns rechts und links überholt mit ihrer Elga. Hier in der Region gibt es also Telehealth Ostsachsen, TOS, so ist die Plattform genannt. Wir sind aber noch nicht so gut, dass wir sagen, das ist ein funktionierendes Modell, da können wir ein bisschen was tun. Es gibt auch andere Systeme, die wir einsetzen können. Diese intelligenten Systeme, da kenne ich also einige niedergelassene Hausärzte, Allgemeinmediziner, die sagen, die könnten uns helfen, wenn es funktioniert. Gab es in einer der letzten Ärztezeitungen ein Statement von der Vorsitzenden der Kreisärztekammer aus Görlitz, ja, dass man einfach sagt, wenn es denn funktionieren würde, wären die Hausärzte, vor allen Dingen auch die Jungen, die Nachfolger entlastet, weil sie das gewohnt sind, diesen Umgang. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass die Städte den ländlichen Raum nicht abhängen, ja, aber die Städte würden genauso profitieren, nicht weniger und nicht sehr viel mehr von der funktionierenden Struktur. Ist-Anwendung. Es ist ja nicht so, dass wir nicht könnten. Wir tun ja auch schon. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich habe also ja auch mit dem Ministerium dann nochmal ein Gespräch geführt vor einiger Zeit und danach habe ich mich sachkundig gemacht, was wir alles schon können, ohne dass ich es in der Verwaltung überhaupt weiß. Also Teleradiologie. 5 Krankenhäuser werden zentral bedient. Die knappe Ressource eines Arztes, der übers Wochenende und nachts Bereitschaftsdienst leistet, die können wir so wesentlich besser einsetzen. Das funktioniert. Also wir haben heute Nachmittag das fünfte Krankenhaus online genommen. Das liegt schlichtweg daran, dass da kein Personal vorhanden ist. Der Druck ist so riesengroß gewesen, dass wir die Technik, die wir vor 2 Jahren schon geschaffen haben, die nie zum Einsatz kam, ab morgen dann in Betrieb nehmen wollen. CT-Röntgen wird übertragen. SOS-Schlaganfallnetzwerk hier in Sachsen ist ein großer Erfolg in der Region. Das muss man auch sagen, dass man sagt, okay, wir betreuen Patienten, die einen Schlaganfall haben. So ganz nebenbei, seit 1994, das war noch EDV zu Fuß, ließ sich also kaum vergleichen mit dem, was wir heute haben, haben wir eine Verbindung zwischen 3 Krankenhäusern und der Uni, was eine neurochirurgische Strecke angeht. Also der Patient hat irgendwo eine Hirnblutung und dann werden die Daten übertragen. Es gibt eine Zweitmeinung, die Kollegen von der Uni sagen aber sofort hierher und dann funktioniert das ganz gut. Kardiologie, unsere Medizintechniker haben mich aufgeklärt, dass wir für 5 verschiedene Anbieter auf 5 verschiedene Art und Weisen Herzschrittmacher überwachen und die programmieren. Mir wäre es lieber, wir hätten nur eine einzige Methode, die wir anwenden müssen. Natürlich die Rettungsdienste. Wenn Sie mal gucken, wenn der Rettungsdienst in der Oberlausitz zu Ihnen nach Hause kommt, um Sie abzuholen, Sie ins Krankenhaus kommen müssen, dann werden die Vitaldaten übertragen. Das ist eine Leichtigkeit, eigentlich. Es hat lange gedauert, bis wir es wieder so weit hatten. 2008, Funktionalreform, Kommunalreform. Da hatte sich ein bestehendes System zerschlagen und jetzt haben wir es seit letztem Jahr wieder drin. Telepathologie, sagt mir dann der Chefarzt, der Facharzt, nee, das geht nicht, die Qualität stimmt nicht. Ich habe mir dann in Meppen ein Krankenhaus angeguckt, sagt der dortige Chefarzt, das sagen mir meine Ärzte hier auch, also der Chefarzt der Pathologie. Aber das macht nichts, für die beiden benachbarten Krankenhäuser wenden wir es an und die sind sehr zufrieden damit. Labor, Mikrobiologie, Krankenhaushygiene, also auch da sehe ich Einsatzmöglichkeiten. Wir haben den Medikamentenplan gehört. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Geschichte. Und wir betreuen Pflegeheime. Also wir haben jetzt 700 Plätze online, das heißt 700 Plätze stationäre Altenpflege gehören mit zu unserer Einrichtung. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Schnittstellen. Ja, Medikamentenmitgabe, Dekubitus, Dehydration und die Überwachung, die wir hier also schon vornehmen könnten. Was ich mir wünsche, das wäre ein Zugang, dass wir eine vernetzte Region haben. Technische Voraussetzungen im Landkreis Bautzen sind geschaffen, demnächst, Ende des Jahres, 50 Mbit an jedem Haus. Mal gucken, vielleicht sind es ja nur 30, aber es gibt eine Ortschaft im sogenannten Oberland. Sie alle wissen sicherlich, wo das Zentrum der Oberlausitz liegt, Kunewalde. Und dort hat man in einer Siedlung 100 Mbit in jeder Wohnung am 1. Juli. Braucht wahrscheinlich keiner, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist halt da und die Entwicklung schreitet fort. Krankenhaus, Rettungsdienst und Ärzte, wenn wir die vernetzen können, dann würden wir einfach das, ja, ist immer diese knappe Personalressource, Doktor, Doktorin ersetzen und entlasten können. Niemals total, das wird nie gehen. Aber Sie müssen auch überlegen, wenn Sie in eine niederlassene Praxis reinkommen, also bei mir in der Hausarztpraxis ist es so, wenn ich ein Rezept brauche, sehe ich doch keine Ärztin mehr oder keinen Arzt, sondern das macht die Sprechstundenhilfe. Die weiß auch genau, wann sie es mir geben darf, wann sie es mir nicht geben darf, hoffe ich. Und das sind eben so diese Realitäten, mit denen wir zu tun haben und das können wir effizienter machen und gestalten. Ich weiß um die juristischen Hemmnisse, die bürokratischen Hemmnisse. Ich denke da an die Freunde von der Kassenärztlichen Vereinigung, von der Bundes-KV, von den Krankenkassen. Ja, ich wünsche mir auch in Zukunft, dass wir bis in die Wohnungen unserer Patienten hineingehen können. Es gibt den herrlichen Begriff des intelligenten Teppichbodens. Also ein Teppichboden, der mit Sensoren ausgestattet ist und sagt, der Bewohner dieser Singlewohnung, der bewegt sich nicht mehr. Das Bewegungsmuster ist nicht da. Wir haben vor kurzem einen unserer Ex-Chefärzte, der alleinstehend war, gefunden. Montags gestorben, freitags hat ein Ex-Kollege ihn rausgeholt. Das kennen wir ja alles aus der Medienberichterstattung. Das könnte man ein Stück weit verhindern. Ich weiß auch um die Schwierigkeiten, wenn wir über einen Bildschirm mit einem alten Herrn, mit einer alten Dame kommunizieren und auf der anderen Seite ist ein junger Mann oder eine junge Frau, dass wir das kaum beherrschen, weil also derjenige, der betreut wird, diejenige, die betreut wird, vielleicht sagt, den Sozialkontakt, den finde ich so toll, ist der einzige, den ich heute habe. Der muss möglichst lange sein. Das müssen wir einfach mal testen, wie das funktionieren wird, wie das geht. Nächster Punkt, der vielleicht auch noch dazu gehört, ein 85-Jähriger, der mit seiner 85- oder 83-jährigen Partnerin auf dem Dorf wohnt und gesund ist, mit dem Auto zum Arzt fährt oder mit dem Auto zur Apotheke fährt, der wird immobil, nicht dann, wenn er krank wird, sondern wenn sein Auto kaputt ist. Also da gibt es viele Dinge, die mit bedacht werden müssen. Ich würde gerne auch, ich sag mal, vor Ort einen Dorfsozialarbeiter oder so einen Regionalsozialarbeiter einführen können oder wollen. Wir machen das ja teilweise mit den Familienpatenschaften, dass Menschen überfordert sind. Gibt es gute Projekte von Ihrem Haus gefördert. Familienpatenschaften, also Menschen, junge Frauen, junge Familien, die überfordert sind mit der ersten, zweiten, dritten Geburt und so weiter. Sowas könnte man auch einem älteren Menschen zur Verfügung stellen, um da so eine Art Schlüsselposition zu schaffen. Ich habe mir das Ganze unter dem Kürzel Dorfsozi notiert, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass das das letzte Mitglied der SPD in diesem Ort ist, sondern dass es sich einfach um Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin handeln würde. Ich möchte hier aufhören. Sie merken schon, ich kann mich in Rage reden. Also die Arbeit, denke ich, ist eine sehr gute. Und es zeigt auch das große Interesse, das hier da ist, dass wir das auch so sehen, dass wir eine gute Arbeit machen und die Zukunft auch entsprechend gestalten wollen. Danke.
Vielen Dank, Herr Rogowski. Vielen Dank, Herr Rogowski. Sie sind sehr weit vorangeschritten. Soziales Leben im ländlichen Raum, ja, da kommen wir vielleicht auch nochmal hin. Ich denke aber jetzt, wir richten uns erstmal ein. Ich darf Sie wieder an unseren Tisch bitten. Ich mache mich mal hier zum Herrn der Mikrofone. Kommen wir mal vom Dorfsozi erstmal wieder zurück zum Digitalisierung, Gesundheitswesen, Telemedizin. Wer von Ihnen hat nach den Inputs jetzt das zwingende Bedürfnis, eine Frage zu stellen? Wer möchte einen Aspekt dazu tun? Wer von Ihnen? Ja, gerne, kommen Sie nach vorne. Sie sind herzlich eingeladen. Die Mikrofone sind auf. Stellen Sie sich kurz vor, was hat Sie angesprochen, wo wollen Sie hin, was ist Ihre Frage?
Ja, mein Name ist Sabine Mesig, ich leite eine Schule hier in Dresden für Gesundheits- und Krankenpflege und auch andere Berufe im mittleren und medizinischen Bereich. Und was ich ganz gerne noch einbringen würde, dass wir dieses Thema auch in die Ausbildung einbringen müssen. Da sind wir so ein bisschen eingeengt durch die Bundesgesetze, die viel zu langsam sind. Wir hängen da also total hinterher. Wir beliefern ja auch Bautzen oder wir sind ja auch in Kontakt und haben Schülerausbildung gemeinsam. Also dort müsste dringend einfach auch möglicherweise die sächsische Variante gefunden werden, dass wir also innerhalb der Ausbildung dort ganz anders agieren können. Natürlich auch in der Ausbildung schon von der Ausstattung her. Das war einfach die jungen Leute, die dann in die Berufe gehen und das hier umsetzen sollen, darauf vorbereiten. Und das läuft nach meiner Einschätzung noch nicht so, wie wir es bräuchten.
Frau Minister, wollen Sie darauf?
Ja, ich kann Ihnen da nur beipflichten. Und das ist jetzt nicht nur in der Ausbildung, die Sie ansprechen. Das geht dann selbst in die universitäre Ausbildung mit rein. Also das ist in der Tat ein Thema. Das ist erkannt, das muss mitgenommen werden. Und ja, ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben recht.
Sehr langsam,
Sie haben recht, also ja.
Okay, herzlichen Dank. Wir haben auch gleich schon die nächste Frage. Bitte kommen Sie ran, stellen Sie sich kurz vor. Sie sind hier Member an unserem Tisch.
Jawohl. Schönen guten Abend, Hans-Jürgen Rosch, mein Name. Ich habe eine Frage zu der Gesundheitskarte, die ja schon angesprochen wurde. Ich meine, das ist ein weites Feld. Und Frau Klepp, Sie haben mit dem Herrn Strunten schon einen Experten für die Digitalisierung mit reingeholt ins Haus. Aber das ist ja ein Projekt, was lange Jahre lief, was jetzt auch nicht so, also ich sage mal, Deadlines wurden nicht eingehalten, es wurde viel versprochen. Aber wenn wir jetzt hier dieses breite Portfolio auch haben aus Krankenhaus, Politik und dass wir da einfach mal so ein bisschen, vielleicht aus Ihrer Sicht, die Antwort, warum hat das nicht geklappt und wie kriegt man das schnellstmöglich mit hin, dass einfach diese Vereinfachung, die dann auch mit stattfinden kann für die Ärzte oder auch für die Patienten, wie man das schnellstmöglich hinbekommt. Vielen Dank.
Frau Ministerin, es geht schon wieder an Sie die Frage. Oder wollen wir erst Herrn Rogowski als Praktiker?
Wollen Sie als Praktiker erstmal sprechen? Also deswegen, Herr Strunden könnte jetzt viel besser antworten als ich. Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle. Er sitzt nämlich im Unterarbeitskreis der Gematik, wo die Themen letztlich dort mit zusammenlaufen. Also wir haben sächsisches Wissen nach Berlin geschickt, damit es mit der Gematik, damit es mit der Gesundheitskarte vielleicht ein Stück schneller geht. Wir sind alle unzufrieden, wir sind alle unglücklich. Und Herr Okowski, Sie haben gesagt, zum 1.7., wer es glaubt, wird selig, würde man fast sagen. Also der 1.7. ist schon nicht mehr zu halten, der ist wohl schon ein Stück verschoben. Wir sind unzufrieden und vielleicht aus Ihrer Sicht nochmal, als Praktiker-Sicht.
Ja, warum es nicht geklappt hat, das kann ich nicht so unbedingt beantworten. Ich unterstelle mal, dass wir also mit den Sektorengrenzen zu kämpfen haben. Das heißt, sie haben unterschiedliche Interessen, Zulieferer. Natürlich gibt es den berühmten Markt. Wenn ich auf der anderen Seite wäre, ich bin Anbieter von bestimmten Systemen, versuche ich mein System auf den Markt zu bringen. Ich kann mich gut an eine Veranstaltung, die einige Jahre zurück ist, in Berlin erinnern. Da ging es auch um die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, wirklich einige Jahre zurück. Und dann hat man schon gemerkt, wie sehr die Interessensgruppen der Softwareanbieter und eben die Industrie dann auch buhlt um die Gunst, auch teilweise mit ihrem Fachwissen. Das ist dann einfach so. Ich denke aber auch, dass die Sektoren, sprich der stationäre Bereich und der ambulante Bereich, wenn die gemeinsam marschieren würden und könnten, wollten an der Stelle, wäre es ein Stück schneller gegangen.
Nun muss man, glaube ich, fairerweise auch sagen, in der Testregion in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, 500 Ärzte und mehrere Krankenhäuser angeschlossen, funktioniert. Das heißt, die Selbstverwaltung ist zufrieden mit dem, was passiert, obwohl es zu spät kommt. Das muss man, glaube ich, auch. Okay, herzlichen Dank, Herr Professor Tetzler. Wir kennen uns zufällig, aber stellen Sie sich auch der Truppe hier vor.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Ronald Tetzlaff. Ich bin von der Fakultät Elektrotechnik der Technischen Universität Dresden. Und ich möchte eigentlich in diesem Rahmen jetzt keine Frage stellen, sondern nur das unterstützen, vielleicht auch mal von einem anderen Aspekt aus betrachten. Wir beschäftigen uns seit langem mit Medizintechnik und insbesondere mit Signalverarbeitung im menschlichen Gehirn. Und es tut sich sehr viel weltweit. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, kann davon berichten. Und wir werden in der Zukunft ganz neuartige Implantate vor uns sehen, die eine sehr komplexe Signalverarbeitung ermöglichen. Das dient natürlich nicht dazu, den Arzt wegzusehen, sondern den Arzt zu unterstützen und dem Patienten eine viel passgenauere Behandlung zu ermöglichen. Und gerade bei unseren Arbeiten zeigen sich neuartige Systeme, die Rechenleistung auf dem Chip haben, die wir in zukünftigen Implantaten berücksichtigen können. Und ich möchte eigentlich in dieser Hinsicht plädoyieren für die große Stärke, die wir in Sachsen haben. Denn wir müssen uns klar machen, dass wir eine sehr starke Mikro- und Nanoelektronik hier haben. Wir müssen davon Gebrauch machen. Wir können ganz neuartige Entwicklungen bringen, die eigentlich Sachsen dann ganz weit herausbringen. Das vielleicht noch von meiner Seite.
Herzlichen Dank, Professor Tetzlaff. Sie haben so genickt, Frau Dr. Weidauer, vielleicht, dass Sie das aufgreifen mit den neuen Möglichkeiten. Das ist ja auch Ihr Thema, wenn genau.
Also ich kann es auch nur unterstützen, weil das offeriert ja neue Therapiemöglichkeiten. Ja. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, diese personalisierte Medizin. Und dazu brauchen wir natürlich Unterstützung aus der Elektrobranche, aber auch natürlich aus verschiedenen anderen Bereichen. Das brauchen wir auch als pharmazeutisches Unternehmen. Und auch wir engagieren uns in verschiedenen Bereichen, machen Projekte, natürlich Hauptsache mit Kliniken, ob es jetzt Hygiene ist oder ob es eben so ein digitaler Pharma-Check ist. Aber es geht alles in die gleiche Richtung. Es geht in die Richtung, sage ich mal, neue Therapiemöglichkeiten, bessere Therapiemöglichkeiten für jeden einzelnen Patienten zu erreichen.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Tetzlaff. Wir haben noch eine nächste Meldung. Kommen Sie gerne vor.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin die Frau Eichler. Ich bin seit fast 20 Jahren Pflegedienstleitung. Und Herr Rogowski, ich bin Ihnen dankbar, dass aus Ihrem Munde einmal so nebenbei der kleine Satz Pflegeheim gekommen ist. Weil ich denke, ich will das heute einfach nutzen, um auch für uns ein Stück weit zu sprechen. Weil ich glaube, dass die Digitalisierung gerade im Bereich der Altenpflege ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht weniger jetzt für den alten Menschen, der bei uns lebt, weil der dazu einfach nicht mehr in der Lage ist und 75% der Menschen demenziell erkrankt sind und damit weniger klarkommen. Aber was Sie auch ansprachen, ist eben auch die Schnittstelle zwischen Ärzten und Krankenhaus und Altenheim. Und wir haben dort ganz große Probleme und da kann ich nur begrüßen, dass die Gesundheitskarte an den Markt kommt. Wir haben so oft Hausärzte, die Medikamente verschreiben, die am Ende aber zu wenig Kommunikation mit einem Neurologen zum Beispiel haben oder mit einem Psychologen, wo wir dann als Personal feststellen, dass die Medikamente sich überhaupt gar nicht vertragen, dass wir merken, warum ist der eigentlich so apathisch, warum reagiert der gar nicht mehr, dass die Leute entlassen werden aus Krankenhäusern und in den Entlassungsberichten teilweise Medikamente drinstehen, die gibt es gar nicht. Entschuldigung, also entweder sind es falsche Medikamente oder komplett verrückte Diagnosen, die da entstehen. Und das ist fatal, was da manchmal passiert, wenn wir dort nie mitdenken würden. Und dort will ich einfach auch Sie als Politiker oder im Bereich der Politik darum bitten, dort intensiv für uns mitzusprechen, wie wichtig diese Digitalisierung für uns auch ist. Alleine schon die Notärzte, die wir holen am Wochenende, wenn niemand mehr da ist, wie wir uns manchmal dumm kommen lassen müssen, weil wir am Ende ja dann Ausdrucke machen müssen. Wir müssen alles vorbereiten. Wir haben die Zeit eigentlich gar nicht, noch die Entlassberichte zu schreiben, zu gucken, zu tun. Was hat der für Diagnosen, um das einfach zu vermitteln? Das würde uns auch unheimlich Zeit sparen. Da würde ich Sie einfach bitten, nehmen Sie es mit.
Herzlichen Dank. Klares Plädoyer für die elektronische Gesundheitskarte, Herr Rogowski. Vielleicht, weil sozusagen das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Kräften, da sehe ich Sie.
Also ich kann das jetzt noch ergänzen, Frau Eichler. Der Wunsch, den wir also teilweise haben, wäre, dass man, wir haben gute Erfahrungen, fangen wir mal so damit an, dass wir mit Pflegeheimen, die zu unserer Gruppe gehören, und den Krankenhäusern gemeinsame Konferenzen abgehalten haben, auch Ideenkonferenzen, Entlassformular, Überleitungsformular. Ich weiß, dass sich das im Grenzbereich vom Datenschutz bewegt. Das muss man dann immer noch im Auge behalten, ja. Also auch diese Hürden würden dann vom Gesetzgeber zu überwinden sein. 17 gute Gründe, die wir irgendwo beachten müssen, nämlich 16 Ländergesetzgebung und das Bundesdatenschutzgesetz an der Stelle mindestens mal. Aber es ist sinnvoll und wir haben an einer Stelle wirklich sehr große Erfolge erzielt durch die Zusammenarbeit und Kooperation. Punktuell haben wir das gemacht. Das Ganze müsste man eben auf eine breitere Basis stellen. Oder wir werden es ja mit der Gesundheitskarte dann auf eine breite Basis stellen.
Ja, ich würde es nur noch mal ergänzen wollen. Wir haben letztes Jahr ein Modellprojekt auch mitfinanziert. Also es läuft gerade noch, was genau auch die Schnittstelle zwischen ambulanten Pflegedienst und eben Hausarztpraxis Krankenhaus abbildet. Also dieses Modellprojekt ist gerade in Arbeit und soll letztlich dazu führen, dass einfach auch die Dokumentation in den Pflegediensten, in den ambulanten Pflegediensten vereinfacht wird. Also das sind jetzt viele, ich glaube, richtig gute Projekte, die sicherlich erstmal Modellcharakter haben, aber die dann, wenn sie natürlich funktionieren, einfach auch in eine Regelfinanzierung übergeführt werden müssen, aus meiner Sicht, und eben dann auch breit ausgebreitet im Freistaat Sachsen.
So, herzlichen Dank. Frau Auros, Sie hatten eine Frage gestellt. Oder möchten eine Frage stellen, pardon.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was gerade schon gesagt worden ist. Das ist mir wichtig, noch mal aufzunehmen, gerade Sie als Vertreterin der Pflegeeinrichtung, aber auch der Krankenhäuser. Ich glaube, Deutschland ist im Moment noch eines der führenden Häuser, was die Entwicklung der Krankenhauslandschaft, natürlich technische Ausstattung und natürlich auch die Ausbildung der entsprechenden Mitarbeiter betrifft. Aber wir müssen, glaube ich, ganz schön Acht geben, dass wir diesen vorderen Platz weltweit weiter verteidigen können. Weil zum einen gibt es zunehmend Personalprobleme, nicht nur in den Pflegeheimen, sondern auch in den Krankenhäusern aus unterschiedlichen Gründen. Das will ich jetzt nicht ansprechen. Und wir haben natürlich, wie auch gerade schon aus den Beiträgen vorher gehört, auch ein Problem, dass bestimmte Dinge, die als gut und richtig gewertet oder bewertet werden und eigentlich überführt werden könnten in die Krankenhausproblematik unterschiedlicher Couleur, aber dass es eben unterschiedliche Auffassungen entweder bei der Medizintechnik oder bei der Politik gibt. Und das dauert teilweise Jahre, ehe dann solche so wichtigen, teilweise lebenswichtige Entscheidungen getroffen werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt nach wie vor Dinge, auch in unseren Häusern leider, wo man sagt, das müsste eigentlich schon der Schnee von gestern sein. Ich will nur ein Beispiel bringen, um auch andere noch zu Wort kommen zu lassen. Das ist das Thema mit den Krankenhauskeimen. Wir alle wissen, dass im Jahr noch sechsstellige Zahlen an Patienten versterben, nur, muss ich jetzt mal hier ganz platt sagen, wegen den Krankenhauskeimen. Es gab es schon zu meiner Zeit, aber es hat sich in den letzten 10-12 Jahren doch erheblich verschlechtert. Wir sind in der Forschung sonst wo, wir fliegen ins Weltall, muss ich sagen, und wir schaffen es nicht. Die hygienischen Voraussetzungen ist das eine und das andere natürlich auch die personellen Voraussetzungen, Hygienearzt und so weiter. Sie wissen das die meisten hier. Also meine Bitte, wir dürfen nicht vergessen, dass trotz der tollen Situation in den Häusern, wie gesagt, andere Länder würden sich alle 10 Finger danach lecken, ist da. Aber es besteht zwischen den Zeilen erheblicher Handlungsbedarf. Sie haben ja auch einiges aus Ihrer Erfahrung schon gesagt. Aber wie gesagt, das Thema Krankenhauskeime ist auch so ein Thema. Und ich glaube, da gäbe es viele. Und da bitte ich wirklich nicht nur die politischen Verantwortungsträger, sondern auch gerade die Damen und Herren aus den Fachkreisen, sich immer wieder zu den Themen zu äußern oder eben den Finger in die Wunde zu legen. Ich weiß, dass das auch manchmal sehr lange dauert, aber man muss immer wieder, steht da, Tropfen hüllt den Stein, mitmachen. Und deswegen will ich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Vertreter heute aus dem Gesundheitswesen, egal ob Pflegeberufe oder Krankenhäuser, weil ich weiß, dass Sie jeden Tag Ihren Kampf kämpfen und ich kann Sie nur bestärken. Bleiben Sie gesund und machen Sie weiter.
Jetzt Ihnen Frau Dr. Weiderauer, ich glaube, das geht an Sie zunächst mal.
Ja, das Thema Krankenhauskeime, Antibiotikaresistenzen beschäftigt uns natürlich als pharmazeutisches Unternehmen insbesondere. Es gibt genug Therapien gegen Krankenhauskeime. Das muss man wirklich so sagen. Die gibt es, die stehen zur Verfügung. Einige wenige Bakterien sind noch nicht abgedeckt, aber da werden in den nächsten 2-3 Jahren neue Therapiemöglichkeiten kommen. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Es geht aber auch darum, dass die Medikamente, die Antibiotika richtig angewendet werden. Ja, das ist eine Seite. Und dann eben, wie angesprochen, die Hygiene. Die Hygienemaßnahmen innerhalb eines Krankenhauses. Und da fühlen wir uns auch als pharmazeutisches Unternehmen verpflichtet, mitzuarbeiten. Ja, dass wir gemeinsam mit den Vertretern verschiedener Bereiche, sage ich mal, Lösungen finden, auch digitale Lösungen. Wie kann man die Hygiene, die Prozesse innerhalb des Krankenhauses optimieren? Wir haben jetzt eine Kooperation geschlossen, Flying Health Inkubator heißt das. Das ist ein Projekt in Berlin. Ich weiß nicht, ob jemand es von Ihnen in der Pressemitteilung gelesen hat, dass wir gemeinsam mit Sana-Kliniken, mit der Barmer, mit verschiedenen Start-up-Unternehmen, mit Siemens daran arbeiten, wie können wir sozusagen Hygienemaßnahmen digitalisieren. Was muss man tun, dass alle Beteiligten in einem Krankenhaus, auch die Familienangehörigen, die ins Krankenhaus kommen, Hygienemaßnahmen umsetzen und nicht nur das Personal in den Krankenhäusern. Ja? Also alle, wirklich alle, die im Krankenhaus arbeiten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in der Schnittstelle. Ja? Und da, denke ich, werden wir in absehbarer Zeit auch Lösungen finden.
Herzlichen Dank, Herr Rogowski, Krankenhäuser.
Sind wir jetzt nicht unbedingt im IT-Bereich oder nicht zwingend im IT-Bereich. Ich möchte noch mal was dazu sagen. Also der Umgang mit Antibiotika ist sicherlich auch noch mal ein Grund. Wenn wir 85% der Antibiotika, die in unserem Einzugsbereich verkauft werden, ins Futtermittel packen, dann haben wir da eine Ursache, unter anderem auch für MRSA und ähnliche Geschichten. Die Krankenhäuser unternehmen teure Maßnahmen, da kämen wir wieder zum Thema Geld, um das zu unterbinden. Für ein Pflegeheim ist das fast katastrophal, wenn 3, 4, 5, 7, 12 MRSA-Fälle drin sind. Hausärzte erkennen das teilweise nicht. Ich habe jetzt einen Beschwerdefall auf dem Tisch mit einem Rundbrief an die KV, an die Kasse, an, ich weiß nicht was, Landesärztekammer, Bundesärztekammer, weil ein niedergelassener Doktor, ein Facharzt, uns einen MRSA-Patienten zur Sanierung eingewiesen hat. Es ist kein Krankenhausfall. Ja. Also dieses Thema wird heiß diskutiert, was wir tun müssen. Wir müssen es ernst nehmen, noch ernster als bisher. Wir haben bei uns im Krankenhaus einen Krankenhaushygieniker, wird noch ein Mikrobiologe eingestellt und wir haben 4 Fachkräfte ausgebildet, mit Fördermitteln des Freistaates übrigens, ja, und der Kassen. Und trotzdem reicht es nicht. Ja. Es ist ein heißes Eisen. Die IT kann uns helfen, ja, auch wieder fehlende Ärzte zu ersetzen oder fehlendes Personal zu ersetzen. Aber es ist nicht das Allheilmittel.
Wir haben noch eine weitere Frage. Sie hatten sich gemeldet. Kommen Sie zu uns an den Tisch.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Klaus Lehroff. Ich komme nicht aus dem Fach, sondern ich vertrete Seniorinnen und Senioren. Und mir kommt das alles so vor, die Debatte, wie beim Berliner Flughafen. Wir bauen und bauen und programmieren und geben viel, viel Geld aus. Und verteilen schon über die Krankenkassen die Gesundheitskarte an alle möglichen Leute, eben an jeden Bürger. Und damit renne ich jetzt schon seit Jahren rum und kann gar nichts mitmachen, außer dass der Arzt einliest, wie scheiße, wann ich geboren bin, welcher Krankenkasse ich angehöre. Manchmal komme ich mir vor wie bei der Bundeswehr. Wir bestellen einen Starfighter und der muss aber auch noch eine wurmig-legende Eiersau sein. Und so ähnlich machen wir es mit dem Gesundheitswesen auch. Beispielsweise habe ich bis heute nicht verstanden, warum Reimporte im medizinischen oder Arzneimittelbereich nicht möglich sind. Ich habe es nie begriffen, ich habe auch noch nie eine vernünftige Erklärung gehört. Also wir sollten vielleicht erstmal das erledigen, was wir erledigen können. Das ist für mich die Chipkarte. Also ich habe kein Verständnis mehr dafür, Frau Klebs, dass wir nie in der Lage sind, in unserem hochtechnologierten Zeitalter das Ding hinzukriegen. Was eine Rolle dabei spielt, das kann ich nachvollziehen, ist für mich der Datenschutz. Nur der Datenschutz, meine Damen, meine Herren, ist für mich auch nicht relevant. Wenn ich sehe, was jeder in Facebook hinterlässt, dann ist das, was auf der Gesundheitskarte steht, der Lacher. Selbstverständlich erwarte ich von einem Krankenhaus, genauso wie von einem medizinischen Unternehmen, dass die Daten, wenn sie genutzt wird, zu Forschungszwecken anonymisiert sind. Ich verlasse mich da ein Stück weit, dass das auch kontrolliert wird. Also ist das eine. Dann haben wir ein super Personalausweis instrumentalisiert. Also das Ding kostet richtig Geld. Damit soll ich mich, wenn möglich, überall ausweisen können, bestellen können, beim Arzt bestätigen können, dass ich es auch selber wirklich bin und weiß nicht was. Mit Fingerabdruck wird nicht angewendet. Ich habe viel Geld ausgegeben für den Personalausweis. Ob ich den alten hätte, geht genauso gut. Also das sind alles so Dinge, wo wir dem Bürger sagen, das musst du anwenden, was nicht funktioniert. Und zur Telemedizin möchte ich nur anmerken, ich warne davor, die Begrifflichkeit nicht sauberer zu definieren. Im Moment ist es so, dass bei den meisten älteren Mitbürgern, bei Telemedizin, die sich vorstellen, ich schalte einen Fernseher ein, da kommt der Onkel Doktor und der sagt mir dann, mach mal Auge auf und streck mal Zunge raus und dann hast du die Krankheit. Ich will damit nur sagen, die Telemedizin ist aus meiner Sicht ein Instrument zwischen den Krankenhäusern, den niedergelassenen Ärzten und den Kassen. Also wenn ich überlege, ich kriege aus dem Krankenhaus eine Rechnung, die schicke ich zu meiner Krankenkasse und, dann muss ich noch eventuell die Überweisung mit dazu tun. Das alles könnte elektronisch funktionieren, indem die Krankenhäuser direkt elektronisch das erledigen. Das ist die Zukunft meines Erachtens auch für die älter werdenden Menschen. Denn immer weniger, wir machen uns nichts vor, wenn wir also wirklich glauben, dass wir die Technik, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, wir in unserem Alter heute in 20 Jahren auch noch beherrschen, dann wage ich da doch mal höflich anzuklopfen zu sagen, das werden wir nicht schaffen. Also wenn ich sehe, wie meine Kinder und meine Enkel mit was umgehen und wie ich damit umgehe, lache ich mich immer tot oder die sich tot. Also das wären drei Dinge, die ich ansprechen wollte. Und Frau Klebsch, vielleicht noch mal ein Hinweis, bei den Juristen hat es funktioniert. Das Niederlassungsrecht abschaffen bei den Kammern. Die Anwälte müssen genauso leben wie jeder andere. Ja, ich weiß, es gibt auch Nachteile dabei. Aber ich kann nur sagen, es kann doch nicht sein, dass ich in Ballungszentren mehr Ärzte als genug habe. Und wenn dann in der Lausitz oder selbst in Liebstadt oder in Pirna jemand zum Augenarzt will, dann muss er Schlange stehen. Ich will damit nur sagen, vielleicht einfach mal auch den Mut haben, das entsprechend anzubieten. Danke.
Herzlichen Dank. Der engagierte, teilweise provokante Statement. Frau Ministerin, Sie haben die Schwierigkeit, Sie sind klar angesprochen, aber natürlich, Sie sind auch nicht als Landesministerin sowohl für den Versorgungsauftrag zuständig, Sie sind aber auch nicht für die elektronische Gesundheitskarte in dem Sinne zuständig. Ich wünsche mir aber, dass Sie trotzdem versuchen zu antworten.
Deswegen, Herr Lang, ich verstehe Ihren Unmut. Und wenn Sie, naja, gut, zumindest dann nehme ich das jetzt für mich in Anspruch, weil ich habe auch Unmut. Ich bin seit 2 Jahren jetzt hier im Amt, seit 2,5 Jahren, und vom ersten Tag an war das Thema elektronische Gesundheitskarte ein Thema. Wir waren letztes Jahr gemeinsam mit Vertretern der Ärzteschaft, also Landesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenkasse in Österreich, haben uns dort die elektronische Gesundheitsakte angesehen, ELGA. Wir waren begeistert, wenngleich, wenn man sich dort mit den Ärzten unterhalten hat, haben die das alles ein bisschen relativiert. Also das, was so schön aussieht, so toll funktioniert, in der Praxis ist es dort auch etwas anders. Aber ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie und ich habe keine richtige Erklärung dafür, dass man ein großes Unternehmen beauftragt hat. Mit Namen und Adresse kann man sprechen. Telekom wurde beauftragt für den Teil das Modellprojekt ins Leben zu rufen. Und wir sind vielleicht nicht ganz bei null, aber zumindest der Anschein ist es. Und das stimmt mich genauso unzufrieden wie alle anderen auch. So, wir können den Unmut nur weiter nach Berlin bringen. Auch unser Ministerpräsident hat sich das Thema mit auf die Fahne geschrieben, wenn er mit dem Vorsitzenden von Telekom spricht. Ich bin da ganz bei Ihnen. So, also das ist in der Tat etwas, wo wir sagen, Deutschland hochtechnologisiert, man kann es nicht nachvollziehen, dass so eine elektronische Gesundheitskarte, die das Minimum ist und wo aus meiner Sicht man nicht drüber diskutieren darf, sollen dort Notfalldaten drauf, ist dort der Impfstatus abzurufen oder nicht, das ist eine Selbstverständlichkeit. Also sind wir beieinander und dürfen nicht nachlassen, ja, nehme ich mehr an.
Herr Rogowski, Ihnen brennt auch noch.
Ganz kurz, jetzt nicht zur Karte, aber wenn der Doktor sich in einer ländlichen Region niederlassen will und da keine Beschränkungen sind, dann wird er beachten, weil er ja auch Unternehmer ist, hat er genügend Kunden, ich darf das jetzt mal so sagen, und damit meine ich Patienten. Und niedergelassene Ärzte sind Unternehmer. Ich sage in so einem Gespräch in der Regel, die müssen gucken, dass die also ihre volle Sozialversicherung bezahlen, dass die Angestellten kriegen die Hälfte. Die müssen ihren Wagen bezahlen und ich habe zwei Praxen, haben wir also aus der Insolvenz rausgeholt von Fachärzten, weil die Praxen systemrelevant sind. Und da war es nicht so, dass die Ärztinnen oder Ärzte ungeschickt waren oder dumm oder so irgendwas, sondern sie sind eben keine Kaufleute, Betriebswirte oder sonst irgendwas, sondern sie sind Ärzte. Da muss man immer aufpassen. Also wenn wir das machen, ich stimme Ihnen ein Stück weit zu, müssen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern, sodass also auch Teilpraxen und reisende Ärzte, das müsste jetzt eben die Mitglieder der Ärztekammern provozieren, reisende Ärzte möglich sind.
Frau Dr. Weider, es war auch dieser Aspekt Definition. Ist das ein Thema, womit Sie umgehen können? Oder? Nee, jetzt eben aus der Fragestellung, das Thema Definitionen bei Telemedizin. Ist das für Sie auch nochmal ein Aspekt, wo Sie...
Ja, also natürlich ist es für uns auch ein Aspekt. Aber ehrlich gesagt wissen wir auch nicht so richtig, warum das mit der Gesundheitskarte so hakt. Und wir sind ja auch alle Betroffene, sage ich mal. Ne? Und deswegen, man kann wirklich nur an alle appellieren, da wirklich weiterzuarbeiten. Ich denke manchmal, dass wir immer alles total perfekt machen wollen und dabei die Zeit vergessen und die Zeit verpassen.
Okay, danke schön. Wir haben noch einen weiteren Fragesteller. Kommen Sie zu uns.
Hallo, ich bin Herr Merkau und nochmal zu Ihnen. Es tut mir leid für die Kollegen der Präklinik, die sich da so ein bisschen so echauffieren manchmal. Aber ich sag mal so, was da in der Präklinik wichtig ist, ist, dass wir den Medikamentenplan mit auf die Karte haben. Auf der Karte haben, beziehungsweise...
Können Sie ein bisschen
lauter? Ja, beziehungsweise den letzten Arztbrief. Wir kommen jetzt jemanden hin, der hat einen Apoplex, liegt auf dem Boden und kann uns nicht mehr antworten. Der Nachbar hat die Tür vielleicht noch aufgemacht und in der Wohnung rumsuchen macht man nicht. Deswegen wäre das wichtig und das dann sozusagen mit ins Krankenhaus zu nehmen. Rein einfach mal für Leute, die nichts mehr haben. Telemedizin ist schön und gut, aber was heutzutage fehlt, ist der soziale Aspekt. Bin ich der Meinung. Es wird zu wenig mit den Leuten gesprochen, weil keiner hat mehr Zeit heutzutage. Der Arzt hat nicht richtig Zeit, mit dem Patienten zu reden, weil der nächste schon wieder wartet. Jeder hat für seinen Patienten 10 Minuten auf Deutsch gesagt und dann muss es weitergehen. Um manche Patienten, denke ich, besser aufzuklären, die wenig Verständnis für Sachen haben, braucht man mehr Zeit, man braucht mehr Einfühlungsvermögen und dort, denke ich, muss es in der Ausbildung bzw. in Weiterbildung besser werden. Ich denke, heutzutage achtet selten jemand auf seinen Nachbarn in großen Wohngegenden. Dort, wo ich wohne, geht es noch, aber das ist das, was fehlt. Ne? Niemand hat mehr diesen persönlichen Aspekt zu seinem Nachbarn. Man trifft sich nicht mehr, man schwatzt nicht mehr groß im Hauseingang oder irgendwo. Das ist das, wo man weiß, was der andere hat. Mein Nachbar ist jetzt, sage ich mal, Mitte 80, hat einen Schlaganfall, das weiß ich. Aber in einem Neubaublock ist das leider nicht mehr so. Es wird alles unpersönlich, deswegen denke ich auch, mit der Telemedizin sollte man vorsichtig sein. Es gibt Sachen, die sind gut, wichtig, wie sozusagen der Medikamentenplan oder der letzte Arztbrief, den man sozusagen dann auch überschreiben könnte. Aber alles andere, ich brauche von niemandem, wie der letzte Zuckerwert war zum Beispiel. Den messe ich selber. So eine Sachen. was ich noch sagen will, bei den Krankenhauskeimen, was wichtig ist, ist Qualitätsmanagement. Wenn ich ins Krankenhaus komme und ich sage, der Patient hat MRSA oder Norovirus und ich sage, wir müssen mit unserem Auto jetzt wahrscheinlich erstmal für eine Stunde nicht einsatzbereit gehen, weil alles einwirken muss und dann guckt mich die Schwester an und sagt, ich bin auch Desinfektorin, ich mache das in 5 Minuten. Wo ich aber sage, das reicht doch gar nicht, die Einwirkzeit für alles. Und dann muss ich das auch wieder klar abspülen. Ach, das geht schon, das passt so. Und so, also das ist jetzt immer so, aus meiner Sicht her, das, was ich persönlich erlebt habe, wo ich einfach sage, das geht nicht, das darf nicht sein, da muss Qualitätsmanagement hin und keine Therapie. Beziehungsweise man muss vorher, also man muss agieren, ne, und nicht erst reagieren. Genau.
Deswegen wird ganz oft erst reagiert. Ja. Es wird oft reagiert, aber ich gebe Ihnen recht. Wir müssen im Vorfeld darauf achten, dass im Prinzip die MSR-Keime erstmal gar nicht ausbrechen. Ja? Darum geht es. Ja? Und also da gehört eben auch die richtige Hygiene, die ist dazu. Wir haben die gesetzlichen Voraussetzungen dafür. Das Infektionsschutzgesetz, ja. Hygienemaßnahmen, es ist alles da. Es geht um die Umsetzung und da sind wir alle Teil des Ganzen, also jeder Einzelne. Ne? Und, aber vielleicht hilft uns da auch ein bisschen die Digitalisierung, wenn man, was weiß ich, einen Knopf hat am Kittel oder wenn man ins Krankenhaus kommt und eigentlich man sofort auch ein bisschen sensibilisiert wird, hey, denkt an die Hygienemaßnahmen. Also ich denke, wir müssen da ein bisschen breiter denken, ein bisschen offener denken. Wir brauchen da schon noch andere Lösungen. Nur allein immer zu sagen, naja, Hygienemaßnahmen und ihr müsst das machen und das machen, das wird vielleicht nicht reichen, weil das haben wir heute schon.
Herr Ruckhoff, Sie ja gerne.
Aus einem ganz akuten Erleben heraus, wir haben ein Krankenhaus in der Gruppe, das hat jetzt über vier Wochen 105% Auslastung gehabt. So 103%, 98%, 107%. Und wenn Sie dann sagen, na jetzt brauche ich eine riesengroße Einwirkzeit, dann ist das einfach zu kurz gesprungen. Also das, was Sie sagten, wir müssen vorher anfangen. Also das ganze Ding mal etwas breiter angucken, aufstellen. In solchen akuten Situationen sind Sie nicht mehr härter Lage. Und wenn Sie dann einen ältlichen Herrn, eine ältliche Dame haben mit einer 8 vorne am Alter, mit dem Norovirus, dann müssen Sie den sofort behandeln. Ja? Und da können Sie nicht sagen, wir brauchen eine Einwirkzeit oder sonst irgendwas. Ja?
Ich würde ganz gern einfach nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, dass wir mehr aufeinander achten müssen, dass wir eben auch zu dem Nachbarn schauen, der vielleicht alleine ist. Und das kann Politik alleine natürlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das ist gesamtgesellschaftlich und da muss sich das jeder für sich selber mit auf die Fahne schreiben. Was wir tun, wir unterstützen. Wir haben jetzt nicht den Dorf-Sozi, noch nicht, aber ist ein gutes Thema. Frau Fischer sitzt ganz hinten, sie hat es mit Sicherheit schon mitgenommen. Sondern wir haben Alltagsbegleiter. Wir haben über 1000 Alltagsbegleiter, die wir mit unterstützen, wenn sie sich nachbarschaftlich ehrenamtlich engagieren, gewisse Stundenzahl, die im Monat notwendig ist, mit 80 €, kleine Aufwandsentschädigung. Ich glaube, das sind so kleine Bausteine, die mit dazu beitragen, dass eben der ältere Mensch zu Hause bleiben kann, alleine, und dass er eben nicht einsam ist alleine. Also das sind so kleine Dinge, die wir ins Rollen mitbringen, die wir gern mit unterstützen, aber natürlich für weitere Ideen wie Dorf, Sozi, sind wir natürlich aufgeschlossen und wollen das gerne auch mitnehmen.
Ja. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt die Situation, dass wir keinen mehr auf der Liste haben. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil wir eigentlich die Zeit schon langsam uns dem Ende nähern. Können wir so eine Art Schlusswortrunde machen? Herr Rogowski, Sie haben gesagt, machen wir mal die Reihe rückwärts, Kuhne-Walde 100 Mbit. Was könnte man denn telemedizinisch machen mit Kuhne-Walde, wenn da 100 Mbit liegen?
Alle Hausärzte mit den umliegenden Leistungserbringern vernetzen, wenn denn die Gesundheitsgematik funktioniert. Ja.
Frau Minister, Kuhne-Walde, 100 Mbit, was machen wir? Was wäre Ihr Traum?
Also ich wünsche mir einfach, dass es viele Beispiele gibt, die dann dem folgen. Ich erlebe momentan im Freistaat Sachsen eben nicht nur Kuhne-Walde, sondern ich erlebe noch ganz andere Ortschaften, die sagen, wir brauchen erstmal eine Grundlage und da reden die nicht von 100 Mbit. Also ich denke, wichtig ist, dass im gesamten Freistaat Sachsen erstmal diese Datengrundlage da sein muss, dass wir überhaupt berechtigt dann auch von Telemedizin sprechen können. Also wenn mir eine Apothekerin noch sagt, die im Armin-Projekt, Armin Arzt, Apotheker, Patient, Krankenkasse miteinander verbunden, da geht es gezielt darum, wenn mehr als 4 Medikamente genommen werden, um eben dort besser steuern zu können. Und wenn mir die Apothekerin noch sagt, ich muss aber meine Bestellung noch per Fax absetzen, dann weiß ich, dass ich mit Telemedizin dort noch ein Stück warten muss. Also im gesamten Freistaat Sachsen muss die Datengrundlage da sein, damit wir über Telemedizin dann wirklich auch sprechen können.
Frau Dr. Weidauer, was machen Sie mit 100 Mbit in Kundewalde oder vergleichbar?
Schwierig.
Aus Medikamenten-Online-Handel?
Medikamenten-Online-Handel. Nee, das würde es zumindest, glaube ich, mit unserem Unternehmen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht geben, weil wir natürlich klare Distributionswege haben und auch gesetzliche Anforderungen. Und aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass die Qualität eines Arzneimittels gegeben sein muss und auch, sage ich mal, auch der richtige Lieferweg, muss es jetzt ein Arzneimittel gekühlt sein oder darf es keine Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein? Also da bin ich und auch unser Unternehmen kein Fan vom Onlinehandel. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Digitalisierung ist wichtig und ist ein wichtiges Bindeglied für uns alle, fürs Krankenhaus, für die Pflegeeinrichtung, für den Arzt, für den Patienten und für die Familienangehörigen. Also da brauchen wir die Verlinkung definitiv.
Familienangehörige, da habe ich Sie noch mal zucken sehen.
Einfach nur noch mal ganz zum Schluss. Wir reden hier über Telemedizin, um technische Unterstützung, aber einfach noch mal ein großes Dankeschön an alle, die im medizinischen, pflegerischen Bereich tätig sind, weil ohne die Menschen, ohne unser Personal, ganz gleich, auf welcher Ebene geht es nicht. Also nehmen Sie den Dank bitte einfach auch nochmal in alle Ihre Einrichtungen mit. Das wollte ich zum Schluss noch sagen.
Viel möchte ich danach gar nicht mehr sagen. Ich sage an alle Zuhörer und an alle Mitdiskutanten herzlichen Dank. Herzlichen Dank, aber auch, jetzt sind Sie schon wieder abgehauen. So einfach geht es hier nicht. Herzlichen Dank an die Podiumsteilnehmer. Herr Rogowski, herzlichen Dank. Das ist nichts Telemedizinisches, das ist vergleichsweise analog. Es ist auch nichts Medizinisches, es ist Genussmittel. Genuss. Frau Dr. Weidauer, ganz Dankeschön. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank.
Herr Strunn, die dürfen wir zusammen trinken.
Nach Ostern wahrscheinlich. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für die Teilnahme, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Denkfabrik. Wenn wir ein Fazit des heutigen Abends zusammenfassen müssten, wäre es wahrscheinlich gut, dass alle im Gesundheitssystem mitmachen, wie Frau Ministerin das gesagt hat, aber dass die Telemedizin, ich bin ganz überrascht, auch ganz positiv überwiegend gesehen wird und dass skeptische Stimmen, ja, klar, aber keine richtig bösen Worte. Das finde ich als Fazit ermutigend und auch gut. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht nächstes Jahr weiter sind mit der elektronischen Gesundheitskarte und dem Zeug, als wir das dieses Jahr waren. Herzlichen Dank, schönen Abend.